Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast aus der Stabi.
Wir sind Ludwig Lohmann
und Maria-Christina Piwowarski.
Und einmal im Monat treffen wir uns und reden über die Bücher, die uns in letzter Zeit beschäftigt
und begeistert haben.
Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin.
Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zu Folge 79, Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast, live aus der Stabi Berlin unter den Linden. Leider wieder ohne Schnee, aber es ist trotzdem eine Weihnachtsfolge, wie ihr unschwer erkennen könnt, weil ich habe mein Weihnachtshemd an. Das ziehe ich, glaube ich, original dreimal im Jahr an.
Die Glückstage im Leben.
Genau, wir trinken heute auch Tee, weil eine von uns beiden krank ist.
Ich weiß nicht mehr.
Aber das soll uns nicht stören am Literaturgenuss. Ich hoffe, ihr könnt alle gut hören, könnt uns gut sehen. Was haltet ihr von unserer weihnachtlichen Beleuchtung? Schickt Kommentare.
Schickt grüne und rote Herzen oder Weihnachtsbäume.
Oder Sternschnuppen.
Ja.
Oder Krapfen. Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Hast du dir deine Krankheit dort geholt?
Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Weil ich habe vor allem eine richtig krass gute Party verpasst.
Auf dem Weihnachtsmarkt?
Nee.
Okay.
Aber weil ich da krank war, weil da war ich nicht krank, aber ich habe letzten Freitag, glaube ich, die Party des Jahrhunderts verpasst.
Ich war auch nicht da.
Wirklich?
Wo denn?
Beim Verlagshaus Berlin, 20 Jahre.
Achso, doch, da war ich, ja. War das letzten Freitag? Vorletzten Freitag.
Nein, wirklich?
Ja, ich glaube. Das war vorletzten Freitag schon, weil ich hatte einen ganz schlimmen
Freitag. Ach so, vorletzten Freitag. Ja, also ihr wisst schon, Verlagshaus Berlin ist 20 Jahre alt geworden.
Ja,
das ist jetzt meine
schön.
Überleitung zur Lyrik, die gleich kommt. Keine große Überraschung. Aber ich war nicht da, weil ich krank war, sondern ich war nicht da, weil mein Bruder zu Besuch war. War also ein sehr schöner Anlass. Und mit dem war ich auf dem Weihnachtsmarkt.
Auf
jetzt
welchen?
Ist dieser Kreis geschlossen. Am Charlottenburger Schloss.
Ah, das ist
da eine sehr
schön,
gute Bratwurst gibt, wie die einen oder anderen hier wissen.
Ja. Ich hasse ja Weihnachtsmärkte.
Aber Weihnachten findest du generell okay. Weil du stehst viel mehr auf Weihnachtsbeleuchtung als ich zum Beispiel.
Ich stehe auf gute Beleuchtung. Ja. Aber zum Thema Weihnachten werde ich heute, glaube ich, noch einiges sagen.
Okay, da bin ich sehr gespannt. Mhm. Jetzt müssen wir aber trotzdem den Bogen zum Verlagshaus zurückschlagen. Wie war die Party 20 Jahre?
Gut, ich hatte Kopfschmerzen am nächsten Tag. Ich habe mich ganz viel mit vielen Leuten unterhalten. Es war wie ein Klassentreffen bei den Verlagshausleuten immer so. Das ist ja immer, man kennt sich ja seit 20 Jahren einfach.
Gab es Lakritz-Schnaps?
Nein, aber Cremant an rauen Mengen.
Dann habe ich nichts verpasst. Okay. Also ich habe natürlich schon was verpasst, aber jetzt lesen wir mal aus einem Buch, was im Verlagshaus in diesem Herbst erschienen ist. Und zwar ist es Lyrik von Anke Bastrop, Verborgene Landschaften, und illustriert hat den Band Christine Steps. Und ich möchte euch ein Gedicht vorlesen, was ich wirklich, also es geht ganz viel um Lyrik und um Natur und Poesie und auch die Verknüpfung mit anderen Texten, die zu diesen Themen schon erschienen sind. Aber ich lese euch jetzt das letzte Gedicht aus diesem Buch vor, weil ich es wirklich gerade jetzt so zum Jahresende so unfassbar schön finde, dass ich es eigentlich jeden Tag dreimal lesen muss. Woran ich trotz allem glaube. Ich glaube an Sehnsucht und Stille, an Antworten, die wie Heerfedern aus dem Gedicht von Günter Eich in meine Hände fallen. Trauernde, die gegen das Verschwinden rebellieren, das Schmerzhafte in der Wut, Gesänge um Schultern gelegt, Sprachbrücken, daran das Wünschen hilft, an jemanden, der hinter jemandem steht, daran, dass dir neben Stein und Stern eine Landschaft inne ist. An Wunder, zum Beispiel, dass Pilze in kurzer Zeit Streckennetze von Städten bauen. An das Ausrollen deiner Fühler unbewaffnet in den Weltraum. An Augen, die sich nach einem Winter öffnen und ohne Wundes zu verraten, Schwalben entgegensehen. Anke Bastrop. Verborgene Landschaften mit Zeichnungen von Christine Stäbs. Wir sagen es an dieser Stelle immer mal wieder, aber das Lyrik-Abo vom Verlagshaus Berlin, was mir dieses Buch in den Briefkasten beschert hat, und ich möchte dazu vielleicht auch noch einmal ganz kurz sagen, ich habe das ganz normal abonniert, ich kriege da keine Prozente, ich zahle die Rechnung, die in dieser Lieferung liegt, jedes Mal brav selber, und ich bin so, so froh, dass ich das habe und dass ich jede Publikation, die das Verlagshaus macht, und das ist überschaubar, auch für so einen kleinen Freiberuflerin-Geldbeutel wie meinen ist es zu machen, und kriege immer wieder jede neue Publikation, die das Verlagshaus so macht, in so einer ganz hübschen, immer mit so kleinem Merch und Gimmicks. Es ist immer eine Freudenpost, wenn was vom Verlagshaus kommt. Also hier nochmal, falls ihr auch noch zu diesem Weihnachtsfest, was demnächst ansteht, gute Geschenke sucht, verschenkt ein Lyrik-Abo oder teilt euch in eins rein oder sowas oder schenkt es euch selbst, halte ich für eine gute Idee.
Ich habe auch gesehen heute, dass die, wenn man da was bestellt, über 20 Euro oder so, dass man dann einen Beutel dazu bekommt, einen, so einen Stoffbeutel.
Mit so coolen Sachen, wenn man ja wohl rumlaufen.
Drauf. Ja. Ja. Sind wir große Fans. FIFA-Fans.
Jetzt kommen wir mal zur Prosa. Das ist ein schönes Gedicht, ne, finde ich auch.
Aber kommen wir mal zur Prosa. Dezember ist eh Gedichtzeit. Man muss eh dann was vorsagen.
Aufsagen,
damit man, als Kind musste ich das immer, damit ich was bekomme. Ich musste immer performen. Es gab immer nur Geschenke, nur gegen Leistung.
Ja, ich glaube, bei mir war das auch noch so, bei euch war das nicht mehr so. Nee, ich habe das dann nicht mehr weitergetragen. Ich habe diesen Kreis gebrochen.
Ja, wie wäre möglich. Und eigentlich ist es ja gut, ein paar Gedichte auswendig zu können.
Ja, also aber ich glaube, ich habe nie...
Die Generationen vor uns konnten das noch.
Ich weiß immer nicht, ob es mit so Zwang gut funktioniert, weil man dann so belohnt wird mit so
Kohlenhydraten und Fett. Das ist ja wie so ein Hund, dem man Leckerli gibt. Ne? Irgendwann sagt der Hund dann das Gedicht auf, ohne dass man ihm ein Leckerli
gibt. Das wäre die Lösung aller Probleme.
Weihnachten, ne?
Ja.
Ich habe, also Weihnachten ist ja das Familien, das Fest für Familie und Liebe und sowas. Oder zumindest für Familie. Oder wo das Thema Familie auch bei den Menschen auf das Tableau kommt, die vielleicht sonst das ganze Jahr über nicht so viel mit Familie zu tun haben. Also bei mir ist es zumindest so. Und ich habe jetzt das perfekte Buch genau für diese thematische Konstellation gefunden, nämlich von Andrea Bajani, Der Jahrestag. Und Andrea Bajani ist ein italienischer Autor, keine Autorin. Andrea ist ja ein Männername in Italien. Und der Jahrestag wurde übersetzt von Maya Pflug für den Verlag Nagel und Kimche und hat den Premio Strega gewonnen.
Den berühmtesten italienischen, den Prix Goncourt Italiens.
Den deutschen Buchpreis Italiens, genau, sozusagen. Und genau, Andrea Bajani ist kein Unbekannter in Italien, der hat schon ein paar Bücher geschrieben. Einige wurden auch schon ins Deutsche übersetzt. Ich glaube, es ist das vierte von ihm, was ins Deutsche übersetzt wurde.
Ich habe noch nie von dem gehört, das ist absurd.
Ich glaube, es gab mal eins, das war relativ bekannt, Lorenzos Reise. Das war auch in Deutschland, wurde auch in Deutschland wahrgenommen. Aber nicht von mir zumindest und von dir offensichtlich auch nicht. Auf jeden Fall ist er Autor, er ist Journalist und er ist auch Dozent und unterrichtet mittlerweile kreatives Schreiben in den USA und hat uns seinen StudentInnen einmal eine Aufgabe gegeben, dass sie eine Geschichte über eine Familie schreiben sollen, die sie nicht zwingend selbst erlebt haben. Und hat diese Aufgabe auch selbst erfüllt. Und das ist jetzt dieses Buch, Der Jahrestag.
Das hat er doch mit Absicht gemacht.
Und ich bin ehrlich gesagt so auf das Buch aufmerksam geworden, nicht nur wegen des Premio Strega, sondern auch, weil unter anderem Emmanuel Carrère, Jenny Erpenbeck und Shumpa Lahiri geblurbt haben. Und das ist ja mal wirklich die Creme de la Creme. Also das muss man erst mal schaffen.
Und alles deine Leute. Also Shumpa Lahiri weiß ich nicht.
Aber die Erpenbeck ist eher so meine Leute. Ja, finde ich schon sehr gut.
Ja, das ist toll.
Und also sehr, sehr hochgehangen schon mal. Und in dem Buch geht es um einen jungen Mann, der ist nicht mehr jung, der ist so 50. Und er sagt so gleich auf den ersten Seiten, jetzt ist es genau 10 Jahre her, dass ich meine Mutter zum letzten Mal gesehen habe. Und erzählt so ein bisschen diese Abschiedssituation, wie er sie verabschiedet in der Wohnung, an der sie wohnt und dann so die Treppe runterläuft und er irgendwie weiß, okay, ich sehe jetzt meine Mutter zum letzten Mal. Und dann schreibt er so gleich ein paar Seiten später, das waren jetzt die besten 10 Jahre meines Lebens. So. Und da wird man natürlich stutzig und denkt so, wieso? Also der trifft mit Absicht seine Mutter nicht mehr. Und alles, was danach kommt, ist irgendwie besser als alles, was davor war. So. Und dann erklärt er auf mindestens 150 Seiten, warum das so eine gute Zeit war jetzt für ihn. Und was
er, aber die Mutter ist nicht gestorben.
Die ist halt nicht gestorben, sondern das ist halt so eine Fantasie, die einige von uns ja zu Weihnachten immer mal wieder ermächtigt, dass man halt den Kontakt zu seinen Eltern abbricht. War auch gestern oder vorgestern erst in Deutschlandfunk ein Feature dazu, dass gerade Erwachsene, die vielleicht eine nicht so leichte Kindheit hatten oder so, immer so damit so kokettieren, den Kontakt zu den Eltern abzupressen, gerade wenn das nicht so nette Personen sind. So. Und dann schreibt er über seine Mutter und das ist eigentlich eine tief, tief traurige Geschichte, was er da erzählt, weil er erzählt, wie das Leben dieser Mutter war im Endeffekt. Also die hat erst in Rom gelebt, hat da den Vater von ihm kennengelernt und dann der Vater hat in so einem Taschenladen gearbeitet Und irgendwann kam ein Kunde rein und hat so ein bisschen rumgepüppelt und dann hat der Vater diesen Kunden zusammengeschlagen. Und dieser Kunde war aber offensichtlich einer von der Mafia. Und dann kamen die am nächsten Tag halt so 10 wieder und haben gesagt, so, du bist jetzt Mode. Mhm. Und dann musste er halt Rom verlassen und an den äußersten Zipfel von Italien fliehen, so an die französische Grenze da irgendwo, so ein kleines Bergdorf. Und dort ist er dann der Autor oder der Ich-Erzähler geboren und wächst da so mit seinen Eltern auf. Und der Vater ist ein Tyrann. Also der geht zwar arbeiten und alles, aber der erlaubt der Mutter das nicht. Die darf nicht arbeiten und die darf eigentlich auch nichts anderes ohne seine Erlaubnis. Und die Mutter, die begehrt aber dagegen nicht auf, sondern die wird immer, immer stiller und zurückgezogener und devoter, sowas. Und verwandelt sich schon fast in so eine Art Nichts, schreibt er an einer Stelle. Und das Nichtsein wird das halt, was sie ist. So. Und darüber hat sie sich irgendwie definiert. So. Und er als erwachsener Mann analysiert es halt nun, wie seine Mutter in dieser Konstellation zu dem Vater war. Und das ist so, so bitter zu lesen, dass eine Frau sich selber auf so eine Art und Weise negiert und ein Mann eine Genugtuung daraus empfindet, eine Frau so zu kontrollieren, dass sie eigentlich keinen eigenen Willen, kein eigenes Wesen, keine eigene Freude am Leben hat, sondern dass sie wirklich nur noch wie so eine Art Dienstgegenstand ist oder sowas. Also eigentlich schon kein eigenes Subjekt mehr. Und das führt dann auch zu, es kommt dann auch zu häuslicher Gewalt und also der Vater schlägt die Mutter, der Vater schlägt die Kinder, es zerhackt die Wohnung regelmäßig. Und wenn der Vater den Sohn schlägt zum Beispiel, guckt die Mutter auch weg. Da denke ich mir, das sind dann so die Momente, wo es vielleicht das, wo das gesät wurde, was dann später mal die Frucht ist, die dazu geführt hat, dass er gesagt hat, ich will mit dieser Frau nichts mehr zu tun haben. Und gleichzeitig tut es aber auch so weh, das zu lesen, wenn man denkt, so hol doch deine Mutter da raus aus dieser...
Die leben noch zusammen, oder was, der Vater und der Mutter?
Ja. Ja, also in der Basiszeit dieser Erzählung ist der Vater dann irgendwann gestorben, aber der hat trotzdem keinen Kontakt mehr zur Mutter aufgebaut. Und es ist so eine, mich hat das sehr zum Beispiel in dieser analytischen Klarsicht, hat es mich sehr an Jan Noah erinnert zum Beispiel, weil er so ganz viel anhand so von so sichtbaren Oberflächenphänomenen beschreibt, also so diese Alltagshandlungen wie zum Beispiel, wie darf die Mutter telefonieren, wann ist es ihr erlaubt zu telefonieren und wann nicht. Und dann hat er irgendwann mal so eine Momente, wo der Vater halt auf Arbeit ist und er ruft dann seine Mutter an und hat dann ein paar ganz gute Gespräche mit ihr auf einmal, weil halt der Vater nicht da ist. Und das kriegt der Vater aber irgendwie mit und dann sagt er zu seiner Frau, bitte telefonier doch nur noch mit unserem Sohn, wenn ich dabei bin. So, ich möchte nicht, dass du alleine telefonierst. Sowas. Und das sind so eigentlich so Phänomene an der Oberfläche. Man sieht halt sowas und gleichzeitig hat es aber wieder so diese Kontrolle, die das so beweist. Und da ist es fast schon wie so eine Art Bericht geschrieben, auch relativ nüchtern an vielen Stellen. Und dann irgendwann lernt er dann schon als Erwachsener, lernt er zwei Frauen kennen, eine Frau, die er später dann heiratet, wo der Vater dann auch denkt, ja, du, also diese Frau ist der Grund, warum mein Sohn sich jetzt nie wieder bei mir meldet und irgendwie auch den Kontakt abgebrochen hat. Und die zweite Frau ist eine uralte Wahrsagerin. Das fand ich die beste Figur in dem ganzen Roman. Zu der geht er dann immer irgendwie Plattenbau, fünfter Stock, so eine total, also muss man wirklich so sagen, wie so eine krantige Alte. Und die aber ganz klug ist. Und dann geht er da immer so hin, einmal die Woche, Dienstagvormittag.
So
und
wie Therapie.
Ja, aber halt bei einer, die das ganz sicher nicht irgendwo gelernt hat, sondern die das aus so einer uralten, tiefen Menschenkenntnis weiß. Und die sagt auch, du kannst jederzeit 24 Stunden am Tag anrufen. Wenn ich für dich da bin, bin ich immer für dich da. So. Und ich sag dir meine Meinung. Also, und genau diese, wahrscheinlich, also es ist auch wie so eine Art Gegenstück zu der Mutter, so eine Charakterfrau. Und da fühlt er sich dann aber total aufgehoben und geht super gern zu ihr. Und gleichzeitig verlässt er sozusagen die Mutter. Also es ist wie so eine Verschiebung von dieser Mutter, die ein Nichtwesen ist, zu dieser alten Frau, die so eine ganz markante Figur ist.
Und der Tod des Vaters hat auch nichts geändert. Also ich will jetzt auch nicht so viel spoilern, wenn man sich das noch selber so erschließen muss, aber hat auch nichts geändert an dieser Distanz zur Mutter.
Nee. Also hier, also das endet schon damit, dass es halt 10 Jahre später immer noch keinen Kontakt gibt. Die hatten so 2-3 Mal irgendwie ist mal ein Brief hin und her gegangen und sowas. Und aber er hat dann auch geheiratet, er hat noch Kinder in die Welt gesetzt und das haben die Eltern alles nicht erfahren, also zumindest nicht durch ihn. So. Und das Beeindruckende daran ist ja eigentlich, dass zumindest die Figur, also es ist ja kein, also er bestreitet das auch in Interviews, dass das autofiktional ist. weiß ich nicht so ganz glaube, aber er bestreitet das zumindest. Und das Beeindruckende daran ist ja, dass er das mit, dass er da, dass man so ganz viel Freude erzählt. Also, dass er auch sagt, das sind halt die glücklichsten 10 Jahre meines Lebens gewesen, obwohl er dieses ultra traurige, also der, irgendwie hat er Mitleid und trotzdem ist er froh, da rauszugehen. Und ich finde, das ist so eine Art Gefühls, ja, aber das ist so eine Gefühlskonstellation, die habe ich echt noch nie vorher in dieser Art und Weise gelesen, muss ich sagen. Aber es, irgendwo kann ich es auch total gut nachvollziehen, weil ich glaube, wir kennen das, oder viele werden das wahrscheinlich kennen, dass man schon manchmal so sich wünscht, vielleicht den Kontakt zu den Eltern oder zu bestimmten Familienangehörigen so sehr zu reduzieren. Und dann denkt man aber, oh, vielleicht sind die dann so traurig und dann hat man doch wieder Mitleid und erträgt das halt nicht, diese Traurigkeit der anderen.
Ja, Mitleid ist halt, glaube ich, eine Sache. Ja. Aber es ist ja oft auch mit einem schlechten Gewissen verknüpft, ja. Und womit es ja auch verknüpft ist, ist mit so einer wahnsinnig, also einer relativ finalen Entscheidung. Ne? Und manchmal ist es ja gar nicht das, was es braucht, und zeigt dann eher, wenn man so abbrechen muss, dass man da noch, ich will jetzt gar nicht so therapeutisch werden, aber oft ist ja dieser Akt dieses Kontaktabbruchs auch nochmal so eine Tür auf, ironischerweise, weil man sich nochmal so damit konfrontiert, dass man jetzt diesen Riegel so endgültig zuschieben will und sowas.
Und dadurch geht eine neue Tür auf.
Ja, das hat oft auch so eine Art, finde ich, oft so eine Verschiebung in den, wie so in der Gewichtung, weißt du? Mhm. Und manchmal plätschert es ja dann nur so vor sich hin, oder man zieht sich so raus, und wenn man dann so bewusst den Kontakt abbricht, dann hat das nochmal so was sehr Konfrontatives und zeigt auch, wie man noch so leidet an so Dingen.
Und dann kann man es vielleicht nochmal wie so, wenn man den Computer neu hochfährt, ne? Man macht ihn erstmal komplett aus, weil er irgendwie nur noch ganz schlecht läuft, und wenn man dann neu hochfährt, kann man vielleicht nochmal neu alles anfangen. So
ja, einen Neustart von der Beziehung. Was ich auch so ein bisschen da jetzt rausgehört habe, ist, dass es halt auch so eine Muttererzählung ist, in diesem Versuch, so eine Mutter zu verstehen. Ich meine, wo ja, und dann hast Erno gesagt, und das macht ja auch Louis zum Beispiel. Das sind jetzt alles zufälligerweise Franzosen, aber also in Deutschland hat es ja zuletzt irgendwie Christian Baron irgendwie ganz eindrücklich gemacht, im Prinzip so eine Art Versuch rauszufinden, warum...
In einem Mann seiner Klasse.
Ja, nee, auch jetzt zuletzt in Die drei Schwestern Beispiel hat er auch so ganz doll so seine Mutter eigentlich in den Fokus genommen, in einer Zeit, als er noch nicht auf der Welt war, und wo es eben auch so ein bisschen um Gewalt ging. Und also das ist halt irgendwie was scheinbar aber auch so einen gewissen Abstand braucht, bevor man sich dem dann so stellen kann. Das finde ich ganz spannend.
Ja, das...
Oder vielleicht, selbst wenn es fiktiv ist, braucht es, glaube ich, in der Art, in der man als Autor oder als Autorin unterwegs ist, vielleicht auch einen gewissen Abstand, selbst wenn es gar nicht eine Autofiktion ist. Ne? Bei Louis und Anou war es jetzt doch sehr deutlich. Und wenn er es abstreitet, finde ich, muss man ihm das glauben.
Ja, also was er zum Beispiel auch schreibt, ist, also auch das mit diesem Abstand, was du da gerade so ansprichst. Er meinte, dass er ein Migrantenkind ist, weil sie halt aus Rom da an den Norden Italiens gezogen sind. Also er ist in so einem neuen Setting aufgewachsen, wo sie die Fremden waren, auch wenn es jetzt nur innerhalb Italiens war. Aber und dann hat er so über migrantische Kinder philosophiert und meinte, dass die halt oft Probleme auch mit ihren Eltern haben und dann versuchen, durch Geografie möglichst viel Abstand den Eltern zu gewinnen. Und er ist ja dann irgendwann auch, der hat auch in Paris gelebt und keine Ahnung, und in Niederlanden, und jetzt ist er in Texas. So. Und er meinte so, dass es ganz, ganz, ganz viele gerade in der italienischen Diaspora gibt, die versuchen, die Erdkrümmung zwischen sich und die Eltern zu bringen, sagt er an einer Stelle. Und dass halt das der Modus ist, in dem sie in ihren Eltern in einem Verhältnis stehen können, wenn möglichst viel Geografie zwischen ihnen ist. Und das, also gerade in Berlin erlebt man das ja auch auf vieles Jahr hier, damit sie halt weit weg von ihren Eltern sind. Fand ich eine interessante These.
Ja. Muss man auf jeden Fall drüber nachdenken jetzt zu Weihnachten.
Genau. Also ein sehr schönes Anti-Weihnachtsbuch. Der Jahrestag von Andrea Bajani bei Nagel und Kimse und von Maja
Flug.
Flug. Aus dem Italienischen übersetzt. Also ich fand es sehr gut.
Könnte alle mal zu Hause unter den Baum legen.
Am liebsten eure Mutter schenken.
Oh ja. Ich habe auch so ein Buch, wo ich finde, das kann man richtig toll verschenken. Ja. Und zwar der dritte Roman von Miko Sophie Kümmel. Hanna heißt der. Und ich habe von Miku Sophie Kümmel schon die ersten beiden Bücher gelesen und wirklich wahnsinnig geliebt. Es waren Kintsugi und Triskele. Kintsugi ist so eine Geschichte, wo ganz viele Leute gesagt haben, und ich weiß gar nicht, ob sie das mag, dass das so gesagt wird, aber wenn es als Lob gemeint ist, finde ich, ist es berechtigt. Es hat viele Leute an Hanya Yanagihara erinnert. Und Triskele ist so eine interessante Geschichte, wo drei Schwestern mit dem Abstand von jeweils 16 Jahren, weil die Mutter sehr, sehr früh und sehr, sehr spät nochmal ein Kind bekommen hat, sich nach dem Tod der Mutter so miteinander in der Welt zurechtfinden müssen. Und die eine ist halt irgendwie, also sie sind halt so 16 Jahre auseinander immer. Und deswegen ist es so ein sehr, sehr interessantes Schwesternporträt. Und das waren zwei Romane, die ich schon sehr, sehr, sehr gemocht habe. Und jetzt hat sie mit Hanna einen Roman geschrieben, der so anders ist und wo ich auch so staunen musste, weil ich gedacht habe, manchmal hat man ja so das Gefühl, man kennt Autorinnen so nach zwei Romanen oder erkennt sie vielleicht auch so blind wieder. Und hier denke ich so, boah, Miko Sophie Kümmel, immer noch so toll wie bei den ersten beiden Romanen, aber so ein Ding, wie ich es wirklich so noch nicht gelesen habe. Ich versuche mal so grob zu beschreiben, worum es geht. Ah, dazwischen möchte ich kurz noch die Anthologie Brüste, die Miko mit Linus Giese rausgegeben hat, weswegen ich immer denke, sie hat schon drei Bücher geschrieben, aber die muss ich auch noch mal ganz kurz an der Stelle erwähnen. In Hanna geht es um Hanna Höch und mit Hanna Höch teilt Miko Sophie Kümmel den Geburtsort. Die sind nämlich beide aus Gotha. Und vielleicht war das ein Anlass, irgendwie sich mit Hanna Höch zu beschäftigen. Ich habe mich mit ihr noch so gar nicht beschäftigt. Ich weiß im Groben so Dada. Und bei Dada weiß ich aber auch so ein bisschen Kurt Schwitters Anna Blume und dann ist bei mir fast schon wieder vorbei. Also ich weiß wirklich ganz, ganz wenig. Und Miko Sophie Kümmel erzählt eine Lebensgeschichte von Hanna Höch, die sich konzentriert auf 10 Jahre, nämlich ungefähr zwischen 1926 und 1936. Und über weite Strecken dieser 10 Jahre war sie in einer ganz, ganz tiefen, tollen Liebesbeziehung mit einer Autorin aus den Niederlanden, Till, also Mathilda, glaube ich, im Ursprung, Till Bruckmann. Und Miko Sophie Kümmel macht einerseits diese Lebensgeschichte von Hanna Höch, selbst für Leute, die noch nie von ihr gehört haben, total fiktional, gut lesbar, nachvollziehbar. Sie, also man erfährt ganz viel über die Hanna Höch als Frau, als Mensch, als queere Person, als Künstlerin. Und sie nimmt aber auch so ein bisschen dieses ganze Arbeits-Dada-Lebenswerk von Hanna Höch, nämlich dieses Fotokollagen, also dass sie sozusagen die Mutter der Fotomontage war und Bilder zerrupft und neu zusammengesetzt hat und daraus neue Kunst geschaffen hat. Genau, da war sie so eine der ersten. Das nimmt sie sich sozusagen zum Vorbild und schafft es davon, in der Literatur, die sie schreibt, so eine Art Spiegel zu machen. Und zwar fängt das schon auf der ersten Seite an, wo sie mit Streichungen arbeitet. Da schreibt sie so auf der ersten Seite, das ist ein Roman und dann ist ein Roman durchgestrichen, eine Biografie und so weiter. Also man liest dann so quasi, das ist nicht so wild, dass es die ganze Zeit anstrengend ist beim Lesen, aber es ist immer in den richtigen Temperaturen irgendwie in diesen Text eingeflossen. Ganz viele O-Töne, nicht nur von Hanna Höch und Till Bruckmann und zum Beispiel Kurt Schwitters, sind da eingeflossen aus Briefen, aus Gedichten, aus Notizen. Also es ist ganz viel Recherchematerial darin eingewebt, dann sind aber auch so ganz großartig Listen eingearbeitet. Und ich liebe das, das können wir von Paula Fürstenberg irgendwie, nicht erst dort, aber spätestens da habe ich gelernt, so Listen in Romanen total zu lieben. Und Miko Sophie Kümmel macht das ganz, ganz toll. Also sie schreibt Listen von Träumen, die in einem Italienurlaub geträumt wurden, den Hanna und Till zusammen gemacht haben, wo natürlich ganz klar ist, wie fiktiv das ist. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Liste aus dem Jahr 1931, in dem Till Bruckmann, die leben erst lange in Den Haag und gehen dann nach Berlin gemeinsam, aufschreibt, worüber man mit den Deutschen jetzt noch reden kann, 1931. Und in dieser Liste steht dann das Wetter. Und das ist eben auch so der historische Schatten, der sich schon ganz früh natürlich auf diese Beziehung legt, weil wir alle wissen, worin das endet und wie Queerness und Feminismus und andere Lebensentwürfe, die vielleicht in den 20ern schon relativ fortschrittlich waren und wo man gedacht hat, hey, es ist irgendwie, wir waren schon mal an einem Punkt, wo die Welt irgendwie offen war und gleichgestellter und man weiß aber, was denen sozusagen droht und vor welcher Situation die stehen. Und da kann man natürlich nicht anders, als immer wieder auch einen Blick auf das Heute zu werfen. Ich finde, das macht dieser Roman auch ganz toll. Es ist ein historischer Roman, der aber ohne irgendeinen moralischen Zeigefinger, sondern mit so einer ganz großen, mit so einem Interesse an seinen Figuren und mit so einer ganz großen Spiellust. Trotzdem ist immer wieder ganz leicht schafft, dass man sich fragt, okay, diese Zeiten, Ende 20er, frühen 30er, die sind halt in vielen Stellen, habe ich immer so das Gefühl, befinden wir uns an so ähnlichen Stimmungskippungen oder sowas, ja. Und Miko Sophie Kümmel schafft es einfach, diesen historischen Roman so zu schreiben, dass man denkt, er ist großartig recherchiert, er ist ganz, ganz toll erzählt und er ist aber auch so wahnsinnig modern und eben auch sehr, sehr aktuell.
Aber wieso genau diese 10 Jahre? Also weil wolltest du jetzt der Gegenwart jetzt
so den
Spiegel vorhalten und sagen, ah, die AfD klopft an die Tür, das ist wie damals die NSDAP und
sie ist viel subtiler als das. Aber was natürlich diese Liebesgeschichte auch verbindet, gelandet. Also Till und Hannah haben sich auf einer Vernissage in Den Haag kennengelernt und sich wahnsinnig schnell verliebt. Till war vorher mit, ich glaube, einer Schauspielerin zusammen oder einer Balletttänzerin, auf jeden Fall auch so einer eher so Künstlerin. Und die haben sich sehr, sehr schnell ineinander verliebt. Und diese Liebesgeschichte ist wahnsinnig schön und wahnsinnig zart und wahnsinnig intensiv gleichzeitig. Aber sie ist auch eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen, die versuchen, im Kreativen, im Kulturbetrieb irgendwie zu arbeiten, zu leben, das miteinander irgendwie zu schaffen. Und in die auch einfach die Eifersucht einzieht, weil Till auch die übersetzt. Zum Beispiel, es gibt ganz tolle Passagen, in denen Miko-Sophie Kümmel schreibt, wie Hannah Höch auf Tills Übersetzungsarbeit schaut, die aus ganz vielen Sprachen übersetzen kann, die ein wahnsinnig großartiges Vokabular gehabt haben muss. Aber trotzdem will sie immer einen Roman schreiben und wird ständig abgelehnt. Während Hannah in den 20ern erstmals wirklich Erfolge hat, eingeladen wird zur Ausstellung, dann sitzt sie da, verhandelt mit den Leuten, bringt immer wieder auch Tills Kunst ins Spiel, ne? Also es gipfelt im Prinzip darin, dass die einen Roman schreiben, also Till Bruckmann schreibt den Roman, Hannah Höch illustriert den, so habe ich das verstanden. Er kommt in einem ganz, ganz kleinen Verlag. Und als er dann endlich kommt, ist an dieser Liebe aber vielleicht nichts mehr zu retten. Also es ist auch die Geschichte einer Liebe, die nicht, das gibt kein Happy End, nicht nur wegen der historischen Situation, sondern einfach auch, weil da zwei Menschen so ein bisschen lange, lange ringen und man nimmt ihnen das auch die ganze Zeit ab. Und 36 ist aber diese Liebesgeschichte vorbei.
Ah, okay. Also sie erzählt die Liebesgeschichte zwischen den beiden.
Also es ist Hannah Höch und das ist Till Bruckmann. Man hat die beide sozusagen auf dem Cover im Porträt. Also es ist eigentlich eine Geschichte von den beiden. Hm. Miko-Sophie Kümmel ist viel, viel näher an Hannah Höch dran. Hm. Also das ist...
Heißt auch Hannah und ist...
Ja, genau. Heißt auch Hannah und nicht Hannah und Till. Ja. Aber das ist auch die, die sie manchmal mit Du anspricht. Das ist die, bei der wir näher dran sind, auch wenn es um ihre Herkunftsfamiliengeschichten geht und so. Aber es ist schon der Schwerpunkt dieses Romans, ist schon die Liebesgeschichte zwischen Hannah Höch und Till Bruckmann. Und die endet dann eben. Es gibt noch
10
mal
Jahre sind
eine lange Zeit. Ja. Eine lange Zeit in einem Leben von einer Frau, die ja noch sehr, sehr lange leben wird. Also ich glaube, ist 78 ist Hannah Höch erst gestorben.
Hat sie den Krieg überlebt oder weißt du das?
Das will ich jetzt aber eigentlich nicht verraten, weil man muss sich das so ein bisschen später nochmal durchlesen. Aber okay. Im Prinzip könnte man behaupten, in einem Wohnwagen hat sie den Krieg überlebt.
Okay. Aber sie war nicht jüdisch.
Nee, aber sie ist durchaus auf die Liste der entarteten Kunst gekommen und ist auch, also hat eben versucht,
ja, als queere Frau ist man
irgendwie auch durchzukommen, genau, ist dann mit einem, ich glaube, 20 Jahre jüngeren Typen, in den sie sich verliebt hat. Die war auch eine sehr spannende Frau, im Wohnwagen sozusagen versucht, vor den Nazis wegzutingeln. Also dieses Buch ist so vor allem sprachlich und künstlerisch so, so besonders und man liest es ganz langsam und freut sich an ganz, ganz vielen Passagen und an vielen Listen und wollte dir nochmal ganz kurz diese erste Seite zeigen, wo dieses mit diesen Durchstreichungen ist. Ne?
Ja.
Also der vorliegende Roman ist ein Roman, der vorliegende Roman ist keine Biografie und das ist dann alles durchgestrichen ist eine Geschichte. Und die Szenen in diesem Buch sind Szenen, ist durchgestrichen, die Szenen in diesem Buch sind keine Begebenheiten, sie sind passiert, ob sie geschehen sind oder nicht. Mhm. Ja. Und es ist so, es spielt so ganz viel auch mit dem, was darf eine Biografie und es ist eben, also ein Biograf, also ein Roman und das ist eben die Kunstform, von der ich jetzt gedacht habe, ich möchte, dass Miko-Sophie Kümmel einfach über ganz, ganz viele tolle Persönlichkeiten so Bücher schreibt.
Aber sie hat sich da auch, Miko-Sophie Kümmel hat sich da auch richtig reingegraben.
Sie hat im Dank geschrieben, was sie alles gelesen hat. Sie hat auch gesagt, dass es viel zu viel ist, um es alles aufzulisten. Und sie hat aber auch so eine große Freiheit, finde ich. Also sie hat sich diesen Dada-Gedanken auch so, glaube ich, sehr, sehr zum Vorbild genommen, um zu gucken, was einfach möglich ist und nicht strikt und vorsichtig und sozusagen wie auf Zehenspitzen durch Hannah Höchs Leben zu gehen, sondern sich auch groß irgendwie zu machen und als Autorin da so einen eigenen Umgang mit diesem Weg zu finden, also mit diesem Leben von Hannah Höch. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das ist sehr gelungen. Hannah von Miko-Sophie Kümmel im Fischer Verlag erschienen, schon im Juli. Und könnt ihr zu Weihnachten allen Leuten schenken, vor allem denen, die sich mit Sprache, an guter Sprache begeistern, an tollen Geschichten, an historischen Romanen, an Erzählungen über Frauen, denen wir nacheifern sollten. Außerdem will man hinterher eine Katze haben. Das ist sehr gefährlich und das sage ich. Du weißt, wie ich zu Katzen stehe eigentlich, aber Hannah und Till haben zwei Katzen und ich habe bei jedes Mal gedacht, ach ja, ich bräuchte doch eine Katze. Ja.
Ja, ist auch immer interessant, wie man so eine Kunstform in eine andere übersetzt. Ne? Wenn sie jetzt die Collage als Bildkunst in Sprachkunst übersetzt also und das dann halt einen Text als Collage baut.
Eigentlich. Aber es ist halt nicht nur Collage, es ist halt so wahnsinnig erzählerisch und schön und das ist wirklich große, große Empfehlung. Nun du.
Wohl an, ich habe heute irgendwie aus Versehen immer nur so blaue Bücher.
Das aber war doch die Regel. Hast du nicht gesagt, im Dezember alle blau oder so bei
vielleicht
dir?
Vielleicht wolltest du die blau schimmernden Schneenäste heraufbespüren. Naja, hat nicht so gut geklappt. Aber was ich dir jetzt mitgebracht habe, schon wieder eine Übersetzung. Und zwar, Jegana Zabarova, die Hände der Frauen in meiner Familie waren nicht zum Schreiben bestimmt. Das ist nicht der ganze Roman, aber das ist der Titel. Erschienen im Zsolnay Verlag und übersetzt von der Maria Raja. Die heißt du. Guck an, Maria Raja. Aus dem Russischen übersetzt. Und das ist der Debütroman von Jegana Zabarova. Den hat sie genau auf Russisch geschrieben. Jegana Zabarova ist Anfang der 90er Jahre, ich weiß nicht, ob noch in Aserbaidschan oder schon in Russland geboren. Auf jeden Fall kommt sie aus der aserbaidschanischen...
in einer aserbaidschanischen Familie in Ekaterinburg.
Genau, also sie ist ethnische Aserbaidschanerin, aber in Russland aufgewachsen, so rum. Und Russisch ist ihre Erstsprache. Und sie ist Wissenschaftlerin, Dichterin und Autorin. Und sie ist queer. Und deswegen ist sie auch 2024 aus Russland geflohen, weil sie wurde massiv bedroht. Mhm. Und ist jetzt, glaube ich, in Deutschland. Genau, also da gibt es ja in Russland jetzt dieses Gesetz gegen die homosexuelle Propaganda oder jetzt auch mit dieser LGBT-Bewegung als terroristisch eingestuft wurde. Also so total absurde Sachen, genau, aber für die queeren Menschen in Russland bedeutet das halt eine große Gefahr und deswegen musste sie fliehen und sie hat es auch, ich habe das in einem Interview gelesen, auch wie von einem Tag auf den anderen, also sie hat nur eine Tasche mitgenommen, so, und hat ihr Leben dort komplett abgebrochen. Und das spielt in dem Roman auch am Rand eine Rolle und darin erzählt sie von den Frauen ihrer Familie und auf eine ganz interessante Art und Weise, nämlich anhand ihrer Körperteile. Also das beginnt mit den Augenbrauen, wo sie über die Augenbrauen der aserbaidschanischstämmigen Frauen, auch zum Teil mit georgischen Wurzeln noch, schreibt und was diese Augenbrauen halt für eine Bedeutung für diese Frauen haben. Und dann arbeitet sie sich so den ganzen Körper entlang, die Augen, die Haare, der Mund, Schultern, Hände, Zunge, Rücken, Beine, Hals und Brust. Ich glaube, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Bauch ist das Letzte.
Bauch und Brust.
Ja, und erzählt praktisch anhand dieser einzelnen Körperteile immer, wie der Körper der Frau ein Gegenstand im Grunde genommen des Patriarchats ist. So. Und ein kolonialer Gegenstand und ein Objekt, der kontrolliert wird von außen. So. Und zum Beispiel, also kann es jetzt nur an so, mal zum Beispiel die Augenbrauen, daran erkennt man in Aserbaidschan, ob eine Frau schon verheiratet ist oder nicht. Weil du darfst erst als verheiratete Frau dir die Augenbrauen zupfen. Davor darfst du das nicht. So. Und die Hochzeit ist das aller Wichtigste im Leben einer Frau. So, weil dann gibt's einen Besitzwechsel. Davor ist sie halt Besitz der eigenen Eltern. Dann, also darf der Vater sozusagen über alles bestimmen, was diese Frau macht, die Tochter macht. Und dann gibt's die Hochzeit und dann gibt's diesen Besitzwechsel. Das steht, glaube ich, nicht in dieser Drastik drin, aber genauso meint sie es. Und dann gehört die Frau halt dem Ehemann und dann bestimmt der Ehemann, was die Frau darf und was nicht. Und das wird anhand der Augenbrauen sichtbar. Oder dann schreibt sie darüber, dass sie sehr, sehr so dunkelbraune Augen hat und dass sie in Moskau dann total angefeindet wird von vielen, weil sie halt keine blauen und keine grünen Augen hat. Und die blauen und die grünen Augen, die gelten als, also das ist also auch für sie so internalisiert, als die Schönheit sozusagen, also als die Prestigefarben, und braun ist halt das, was abgewertet wird, was migrantisiert ist, was ja das Eingewanderte, das Schlechte ist. Und sie kann aber ja sie träumt dann auch davon, dass sie ihre Augenfarbe zum Beispiel ändert später als Erwachsene und sowas. Und so wird an ganz kleinen Details des Körpers wird halt ganz viel sichtbar und aber auch möglichst zu erzählen halt, weil sie daran dann halt diesen Rassismus, der in Russland herrscht, auf einmal auffächert. Und dann erzählt sie zum Beispiel auch von Skinheads, die plötzlich vor der Schule langlaufen und wirklich migrantisierte Kinder verfolgen. Und das ist ja tatsächlich auch passiert wohl. Und das ist was finde ich, in Deutschland gar nicht so erzählt wird über die russische Innenpolitik, wie stark dieser Rassismus dort ist gegenüber gerade diesen ganzen Turkvölkern, die ja auch, also früher auch aus der Sowjetunion, die halt zum Teil alle auch in die Metropolen gekommen sind, weil sie halt hoffen wird, mehr Arbeit zu finden oder ihre Familie sicherer lebt als irgendwie in Aserbaidschan oder sowas und dieser rassistischen Anfeindung, denen sie so ausgesetzt sind.
Und das Buch ist jetzt schön schmal, also kann man auch gut so mal zwischen den Feiertagen, wenn man einfach mal so kurz abhauen möchte. Und ist es so, dass sie zu jedem Körperteil so dann anhand einer Figur oder springt sie dann auch so von den Figuren? Also hast du das Gefühl, sie macht so die Augenbrauen der einen und den Bauch der anderen und die Beine der einen?
Also es gibt immer so eine Ich-Erzählerin, die auch relativ nah, glaube ich, an ihr selbst dran ist. Und dann erzählt sie zum Beispiel die Mutter meiner Mutter, die Mutter meines Vaters oder die Mutter meiner Oma oder sowas. Also es sind immer die Frauen ihrer Familie praktisch, die gewisse Freiheitsgrade Verwandte. Vielleicht haben, aber eigentlich auch alle in einer gewissen Art und Weise unterdrückt wurden. Und von diesen, das ist auch was in dieser Diaspora halt so besonders zum Tragen kommt, dass sie dadurch, dass sie nicht mehr in ihrem Ursprungsland, in ihrem Heimatland leben, ihre Kulturen noch viel mehr fetischisieren, als sie das vielleicht dort gemacht haben, weil diese Kultur, also auch dieses zum Beispiel den Zugriff auf die Frauenkörper oder die Hochzeiten halt noch viel wichtiger wird, weil sie haben ihr Land nicht mehr. Dann müssen sie es über diese kulturellen Gesten, über Kleidung, über dass die Röcke zum Beispiel nicht zu lang sind und sowas. Also die dürfen dann als Frauen nicht schwimmen gehen zum Beispiel, weil man zeigt sich halt nicht und sowas. Und das ist interessant, weil sie bekommt dann irgendwann eine ganz, ganz schwere Krankheit. Da hat sie irgendwie im Gehirn verkrampfen sich so bestimmte Neuronen und das wissen die Ärzte erst eine ganze Zeit lang nicht, wie sie damit umgehen und das führt halt dazu, dass sie wie so auch so spastische Lähmungen hat und dass ihre rechte Gesichtshälfte, rechte Körperhälfte komplett einschläft. Dystonie heißt diese Krankheit und da gibt's eine völlig abgefahrene Behandlungsmethode, da wird einem nämlich wie so eine Art so ein Elektronennetz ins Gehirn gelegt mit so einem Adapter auf der Brust. Und er setzt dann immer so Stromstöße, so kleine, und dadurch entspannen sich diese Muskeln im Gehirn oder diese Neuronen im Gehirn und dadurch funktioniert alles wieder. Auf einmal kann sie wieder sprechen, sie kann wieder laufen, sie verkrampft nicht mehr und man sieht es von außen nicht mehr. Weil das ist praktisch wie so ein Cyborg ein bisschen. Aber solange sie halt das noch nicht hat, ist sie für den Heiratsmarkt untauglich. So. Und das sagt sie, das ist eine totale Paradoxie der Krankheit, weil das sie unglaublich frei macht von diesem ganzen Zwang, jetzt als Tochter eine Ehefrau zu werden, was irgendwie, wo alle so sehr drunter leiden in diesen traditionellen Gesellschaften, so. Und dann kann sie auf einmal studieren und schreiben und machen und irgendwie ihre Queerness ausleben und sowas, weil hat sich halt für den heterosexuellen Heiratsmarkt disqualifiziert, genau. Und das ist wie sie da halt so diese Spiegelung dann macht, anhand dieser ganz schlimmen Krankheit und das finde ich sehr, sehr beeindruckend und das wird dann auch erlangt der Text in eine unglaubliche Tiefe, so von diesen Körperteilen hinzu. Ja, die Zunge ist klar, da geht es um Sprache und sowas, Muttersprache und dass man dann mit Akzent spricht und ja, überhaupt die Sprache finde ich. Muss mal gucken, ob ich jetzt ein Beispiel finde, aber sie hat eine unglaublich poetische Sprache. Also man merkt ihr sehr an, dass sie aus der Lyrik kommt, weil sie genau. Ich lese mal den Titel vor: Die Hände der Frauen in meiner Familie waren nicht zum Schreiben bestimmt.
Das ist schon Lyrik. Dieser Titel ist schon Lyrik.
Genau, also ein Buch mit einer unglaublich, finde ich, weiblich-feministischen Kraft, aber auch mit einer sehr, sehr harten. Sehr harten Blick auf das, wie Frauenkörper zugegriffen wird und auch aus so einer kolonialen Perspektive. Bei Tollnein. Ganz schönes Cover übrigens.
Ganz schönes Cover.
Immer sehr außergewöhnlich.
Ja, das finde ich auch. Müsstest du für den Podcast fast nochmal erklären.
Sieht so zweigeteilt aus, die linke und die rechte Hälfte. Und die linke Hälfte ist eine Frau in einem, würde ich sagen, traditionellen Gewand mit Blumenmuster vor Blumentapete. Und sie wird fast eins mit der Tapete. Und die rechte Seite ist zentriert gesetzt. Der Titel einfach untereinander. Und alles in Blau- und Rottönen. Gestaltet von Anzinger und Rasp. Die sind eh gut.
Die sind eh gut.
Ja, ich bin, glaube ich, fertig.
Aber macht nichts. Das ist auch ein schönes Cover. Und es ist auch ein schöner Titel. Und es ist auch ein schönes, dünnes Buch, was offen gestanden dem Inhalt, dem Wuchtigen, nicht entspricht. Es ist von Tesa Özlü, die kalten Nächte der Kindheiten. Aus dem Türkischen hat es übersetzt Deniz Utlu. Und deswegen bin ich auch drauf aufmerksam geworden, weil ich ihn nämlich daraus habe lesen hören.
Ich wusste gar nicht, dass er übersetzt.
Eben macht er, glaube ich, weiß ich nicht.
Macht er gar nicht.
Sonst nicht, sonst schreibt er ja großartige Romane, also zuletzt Vaters Meer. Und ich habe ihn über dieses Buch sprechen hören beim LCB Sommerfest am Wannsee Über den Wannsee möchte ich an der Stelle noch kurz sprechen, der kommt später nicht gut weg. Erinnere mich bitte dran.
Ja, als Veranstaltungsort? Oder?
Reden wir gleich drüber.
Oder als Teich?
Als Veranstaltungsort. Oh. Und die kalten Nächte der Kindheit von Tesa Özlü ist wirklich so ein ganz, ganz schmales Bändchen. Ich guck mal, es hat, glaube ich, knapp 100 Seiten, bisschen mehr, aber es ist ein sehr gutes, sehr umfangreiches Nachwort von Dennis Utlu darin, für das ich sehr dankbar bin. Also es ist wirklich ein sehr, sehr knapper Text, aber er ist unfassbar groß. Er ist geschrieben worden, ich glaube, zwischen 1978 und 1979. Tesa Özlü hat auf den Spuren eines Selbstmords auf Deutsch geschrieben. Das ist auch vor ein paar Jahren bei Suhrkamp schon erschienen. Das ist jetzt ihr Debütroman, der in Dennis Utlus Übersetzung neu erschienen ist, jetzt gerade. Und Tesa Özlü erzählt darin eigentlich, kann man das so gar nicht kurz fassen, von ihrem Leben. Also aufgewachsen als sehr, sehr streng erzogene Tochter in einem Lehrerinnenhaushalt in einem türkischen Provinzstädtchen, würde ich glaube ich sagen. Der Vater war mal Schulleiter, die Mutter Lehrerin. Die sind sehr, sehr, ich weiß nicht genau, ob man sagen könnte, doch so ein bisschen westlich geprägt. Die schicken sie auf eine sehr, sehr harte katholische, ich glaube österreichische Schule, bei der sie sozusagen von ganz grimmigen Nonnen unterrichtet wird. Also das habe ich in meinem kleinen Gehirn noch gar nicht so richtig klar gekriegt, dass das eben auch eine Form ist, wie man in der Türkei aufwachsen konnte.
Unter Nonnen.
Ja, und unter so katholischem Drill. Mhm. Und Tesa Özlü beschreibt eben von den kalten Nächten der Kindheit, die so ein bisschen in einem lebenslangen Gefühl enden. Es gibt sehr, sehr früh, da ist sie wahrscheinlich in der Pubertät, mit 15 möglicherweise, gibt es so einen Selbstmordversuch, den sie unternimmt, weil sie einfach so eine große Traurigkeit spürt und so eine große Lebensunlust. Und das ist so eine Dramatik, die sie so ein bisschen ihr Leben lang begleiten wird. Sie wird das überleben, sie wird immer wieder, glaube ich, rausgelesen zu haben, auch Halt im Schreiben finden, aber sie wird immer dann am besten schreiben. Und das ist auch was ich fast eher durch Dennis Utlus Nachwort besser verstanden habe als durch den Text. Sie wird fast immer am besten schreiben, wenn sie sehr, sehr harte Schübe einer Psychose hat. Mhm. Und diese Psychose führt dazu, dass sie oft in Krankenhäusern ist, oft in psychiatrischen Einrichtungen, dass sie oft ausgesetzt ist, also allem, was man sich da nicht vorstellen möchte, also von Elektroschocktherapien bis hin zu sexualisierter Gewalt, die da stattfindet. Tesa Özlü schreibt darüber und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich finde es selber so einen ausgelutschten Vergleich, aber ich dachte oft, sie schreibt mit so einer sprachlichen Präzision wie Annie Ernaux. Musste ich wirklich denken. Sie bleibt aber im Gegensatz zu Ernaux völlig unchronologisch. Sie mutet uns beim Lesen total viel zu. Also sie springt manchmal in den Zeiten, man ist nicht ganz sicher, in welchem Jahr sind wir gerade. Sie verbringt auf Einladung des DAAD viel Zeit in Deutschland. Also sie ist in Berlin. Sie wird später in Zürich an Brustkrebs sterben. Also sie ist sozusagen auch eine Reisende, die immer wieder, und dieses Buch zeigt eben auch so diese politische Brisanz, die immer wieder auch überrannt wird von dem, was in ihrem Land passiert, dem Militärputsch, dem Wechsel eines Systems, das ja eine ganze verlorene Generation nach sich zieht sozusagen. Und sie bleibt aber auch deswegen, glaube ich, so unstet in den Zeitbeschreibungen und in den Erzählebenen, weil das ein Teil ihrer Systematik ist, was wiederzugeben, was man eben sonst nicht verstehen könnte. Also sie legt quasi diese Psychose über diesen Text und das sind auch so die Phasen, wo man so ahnt, wie es ist so über ein Jahr geschrieben, aber man hat so auch das Gefühl, es ist zum Teil sind so ganz rauschhafte Passagen dazwischen und dann sind Passagen, da steht sie und beschreibt eine Seite, wie sie am Mittelmeer steht und wie sie auf dieses Meer guckt und wie viel Freude und Halt sie in dieser Welt findet, weil sie jetzt an diesem Ort ist. Und man hat das Gefühl, diese eine Seite, daran muss man schon 9 Monate schreiben, damit die so perfekt ist, wie sie da ist. Und Dennis Utlu ist es gelungen, das ganz großartig zu übersetzen und das ganz, ganz toll im Nachwort auch nochmal so ein bisschen einzuordnen. Und weswegen ich nochmal so kurz über das LCB.
Also dieses Literaturhaus damals, am Wannsee.
Das Literarische Kolloquium Berlin, da hat der Deutsche Akademische Austauschdienst eben eingeladen und es gab, ich glaube, 1980 so ein Symposium für deutsch-türkische AutorInnen, die sollten sich dort begegnen, also die sind sich da auch begegnet. Und es wird ziemlich klar, was das für eine wahnsinnig tolle Gelegenheit gewesen wäre. Also nicht nur, weil in den 80ern hier irgendwie so türkische Community sozusagen unter Gastarbeiter abgebucht war und man viele kulturelle Dinge einfach nicht sehen wollte, die da stattfinden. Also man hätte das gut nutzen können, um sozusagen auch diese Seite zu zeigen. Aber es ist so ein bisschen gescheitert, weil erstens war der, der damals sozusagen Kultursenator war, nicht mal anwesend. Er hatte irgendwie was Besseres zu tun. Und es gab keine Übersetzung, weil keine Gelder da waren für Übersetzung. Also hat zum Beispiel Tesa Özlü, die dort eingeladen war, mit anderen zusammen bis zur körperlichen Totalerschöpfung for free sozusagen die ganze Zeit so gedolmetscht, damit irgendwie ein Austausch stattfinden kann. Und das, finde ich, ist dann ist auch nochmal so ein interessanter Blick auf so Kulturinstitutionen und wie wichtig es ist, eben Sprache barrierefrei und Sprachen irgendwie barrierefrei zu machen.
Das ist, aber das würde dem LCB ja heute niemals
absolut nicht, aber es ist so lustig, weil es ja immer so gut und so ehrwürdig wegkommt und natürlich auch irgendwas ganz anderes war damals, als es jetzt ist. Aber es ist ganz interessant, was es eben für auch Schaffungspotenzial hat oder wo es eben aber auch so Sachen, und jetzt gar nicht mal als LCB an und für sich, sondern als Beispiel für alle diese Institutionen, ne, wie toll es eben ist, wenn Übersetzung selbstverständlich auch von einem Staat finanziert wird, das muss man auch mal dazu sagen, und das bezuschusst wird. Also es ist ein ganz, ganz tolles, ganz intensives, sehr, sehr sinnliches, körperliches Buch.
Gibt es einen Grund, warum das genau jetzt wieder erscheint? Oder hast du eine Idee, warum?
Na, ich weiß nicht, ob man immer so, also ich glaube, ehrlich gesagt, braucht es...
Hat sie einen Todestag nächstes Jahr? Oder zu Geburtstag?
Braucht es immer so, ja, 43 geboren und 86 aber gestorben. Aber es braucht, glaube ich...
Nächstes Jahr 40 ist tot, aber das ist kein Grund.
Also es gab ja auch dieses, eine Suche nach Spuren eines Selbstmords, was vor ein paar Jahren erschienen ist. Ich glaube, das ist einfach eine allgemeine, Gott sei Dank, Zeitfrage, dass wir uns klar machen, welche Frauen haben wir übersehen, aus welchen Sprachen haben wir sie übersehen. Und dass man dann natürlich sich irgendwie, Dennis Utlu beschreibt relativ toll, wie er, glaube ich, in Istanbul in der Buchhandlung auf ein Foto gestoßen ist von Tesa Özlü vor gefühlt 100 Jahren, so alt ist er natürlich nicht, aber irgendwie, als er da irgendwie jugendlich rumlief und dieses Foto gesehen hat und das eine deutsche Fotografin gemacht hat, weil als Tesa Özlü in Berlin war.
Mangold.
Und sich ihm das, nee, so berühmt nicht. Gerade vergessen, wie sie heißt, aber es war nicht Renate Mangold. Und ihm sich das so eingeprägt hat, dass er sozusagen mit ihr schon lange mitgegangen ist. Und jetzt übersetzt er halt ihren Text, der wirklich, glaube ich, in der Kategorie zu den schwierigsten gehört, die man sich so vorstellen kann zu übersetzen. Es hat so ein bisschen mich natürlich auch an Tove Ditlevsens Psychose-Geschichten erinnert. Also in der Klinik, wenn es wirklich sich auch mit der Verschiebung von Zeiten und Gefühlslagen, mit welchem Mann ist sie gerade zusammen, von wem will sie sich gerade trennen. Das ist ein Roman, der auf eine, dafür, dass man 78, muss man sich klar machen, ne, der hat so eine ganz offene Begehrensbeschreibung eigentlich durch ihr ganzes Leben, die auch unfassbar schön ist und unfassbar rau auch. Aber die, also wo ich denke, das trauen sich heute Autorinnen nicht, ja. Und dass man dann natürlich zu solchen Texten zurückkommt, ist kein großes Glück, sondern ist wirklich ein großes, immer noch auch wieder aufholen, was man die ganzen letzten 20 Jahre versemmelt hat.
Aber ich glaube manchmal, wenn man weiß als Autorin, ne, dass dich eh niemand im Betrieb wahrnimmt, weil du bist als sozusagen wie Gastarbeiter, Autorin oder irgend sowas gelabelt, was es ja zu der Zeit einfach von dem Hochfeuilleton oder von dem klassischen deutschsprachigen Literaturbetrieb wurde diese Literatur ja fast nicht wahrgenommen. Das kam ja viel später erst.
In der Türkei ist sie Kanon. Also das ist schon auch, ne? Weil also
dann
dass man
so eine
da
Freiheit wollte ich noch jetzt den Satz abschließen, aber dann passt das.
Habe ich mir gedacht, nee. Okay. Also ich glaube, wobei war sie auch nicht zu Lebzeiten. Also sie hat auch nicht viel veröffentlicht, sie hat viele Notizen. Also es liegt auch so ein bisschen an der Erkrankung, die sie hatte, ne? Viele Notizen und in Fragmenten gearbeitet. Sie hat auch Filme, Drehbücher und so weiter gemacht. Aber ich glaube, also zu sagen, man muss sozusagen unberühmt sein.
Aber vielleicht Underdog. Ist es so. Ja, aber genau, in diesem Underdog-Sein liegt vielleicht auch eine gewisse Anarchie. Und deswegen traut man sich vielleicht auch mehr formale Experimente, weil diejenigen, die jetzt so auf Literaturbetriebserfolg schreiben, vielleicht angepasste schreiben.
Die hat sich aber echt alles getraut.
Ja, ist auch gut so. Es ist ja jetzt nichts gegen sie, sondern im Gegenteil so, sondern dass das ja auch eine Freiheit bedeutet. Ja. Stichwort Selbstmord.
Ja.
Gute Überleitung. Roger Willemsen wollte mal seine Habilitationsschrift über Suizid in der Literatur schreiben, Ende der 80er Jahre. Vielleicht hätte er sogar These Özlem.
Hat er doch gemacht.
Nee, also er hat dann ein populärwissenschaftliches Buch geschrieben, aber die Habilitation hat er nie eingereicht. Also es ist schon im Buch erschienen, aber er ist dadurch jetzt kein ordentlicher Professor geworden.
Hat sich entschieden, berühmt zu werden und nicht...
Genau, Roger Willemsen. Liegen Sie bequem ist jetzt von ihm erschienen, vom Lesen und von Büchern. Das ist mein Absacker aus dem S. Fischer Verlag. Ist jetzt im Herbst erschienen, herausgegeben von Insa Wilke, die große, großartige, beste deutschsprachige Literaturkritikerin. Und
die auch seinen Nachlass verwaltet.
Die seinen Nachlass verwaltet, ihn gesichtet hat, ihn an die Akademie der Künste vor 3-4 Jahren, glaube ich, übergeben in Berlin. Und hat aus diesem riesigen Nachlass von Roger Willemsen, die ein paar Texte über Literatur und das Lesen und das Bücherlieben zusammengestellt und jetzt hier in einem unglaublich tollen Leseverliebtheitsbuch herausgebracht. Und ich sage ja meistens, die meisten Bücher sind mir ja zu lang. Ja. wo ich denke, man hätte man nochmal schön 200 Seiten kürzen können. Bei dem Buch, was jetzt ja auch irgendwie über 400 Seiten hat, habe ich gedacht, das ist eigentlich zu kurz. Also wenn man damit einmal anfängt, man will nicht mehr aufhören zu lesen. Also der schreibt so über auch ein bisschen so die Literaturklassiker, ne? Jetzt hier so Goethe und Balzac und Kafka. Und hast du nicht gesehen? Ein wahnsinnig geiler Verriss von Anna Karenina. Super. Weil, wie hat es genannt? Die Anti-Karenina. Und warum das wirklich mittlerweile, also ein unglaublich schlecht gealtertes Buch ist. Aber er schreibt auch viel so über das Lesen an sich und gibt so kurze Buchtipps und über die Literaturwissenschaften.
Tipps für Leserinnen, Tipps für Autorinnen.
Und so ein Buchmesse Frankfurt Tagebuch. Und das macht er aber. Und das ist der Grund, warum es meiner Meinung nach schon fast zu kurz ist, weil er so ein glänzender Stilist ist. Also wie er über Literatur schreibt, ist halt selbst so kunstvoll und schon selbst so sehr Literatur, dass man immer so ein bisschen so hin und her flackert zwischen dem Gegenstand, den er beschreibt und der Art und Weise, wie er beschrieben wird.
Und darf ich dazu noch was ergänzen? Ich finde, es hat aber immer so eine totale Kurzweiligkeit. Es hat nie irgendwas so Dünkelhaftes. Also es gibt zum Beispiel diese eine Passage, die ich wahnsinnig toll fand, weil ich sie eigentlich doof finden wollte, nämlich verreister Luise Rinser. Vor allem wegen ihrer historischen Unterkomplexität, die sie gerne anders ausgelegt hat. Und er lässt es aber so machen, dass er zwei Leute argumentativ dagegen antreten lässt. Der eine sagt ja, aber sie war doch eine Vorzeiger-Antifaschistin und der andere ja, aber sie hat Hitler ein Glückwunschtelegramm zu seinem Geburtstag geschickt, irgend 32 oder sowas. Also es wird so wie in so einem Battle eigentlich so gemacht. Es ist ein, also es sind so ganz viele verschiedene Formen auch. Man lernt auch so, es sind so Zeitungsartikel, Feuilletonartikel natürlich, Vorworte nicht so viele, finde ich.
Reden sind drin,
Radiosachen.
Listen sind drin.
Listen. Und vor allem ein ganz großartiges Nachwort von Insa Wilke, die sich auch der unbequemen Frage stellt, finde ich. Ganz großartig von ihr, was zum Beispiel heute Roger Willemsen auch möglicherweise anders an Gleichstellung in seine Leselisten gebracht hätte, weil das ist ja eine interessante Frage,
genau,
die man hätte unter den Tisch fallen lassen.
Es ist eine sehr große Schlagseite zu männlichen Autoren und die Frauen kommen auch eine ganze Weile wirklich nicht gut weg einfach bei ihm so.
Ja, aber dass das keine Methode hat, das finde ich, bringt sie gut rüber, sondern auch so ein bisschen, also dass sie sich dieser Frage stellt, fand ich ganz, ganz toll und das finde ich sehr, sehr gut gelungen und versöhnt mit diesem, dass man manchmal so heute natürlich aus der Brille, die wir jetzt durch Nicole Seifert aufhaben und wo wir so viele andere Dinge zum Glück wissen und denken, dass es eben dann auch so ein bisschen nicht ausgeklammert wird und trotzdem super vergnügliches Buch, es ist so klug, es ist so lustig.
Und er war ja ein ganz, ganz großer Interviewer, damit ist er ja berühmt geworden, dass er andere Menschen interviewt und also wenn er jetzt zum Beispiel mal Nicole Seifert interviewen würde oder sie sich gegenseitig auf einem Panel irgendwo treffen würden, ich glaube, das wäre hochfruchtbar und er wäre, glaube ich, sehr offen dafür.
Ja, da bin ich ganz sicher, das hat Insa Wilke ja auch genauso geschrieben.
Roger Willemsen, liegen Sie bequem. Also allen Menschen, die ihr kennt, die Bücher lieben, den solltet ihr das auf jeden Fall zu Weihnachten schenken, weil das lohnt sich sehr.
Ich mache es ganz schnell, weil wer weiß, ob die Zeit gleich wieder abratscht. Aber es gibt ja Leute, die sagen, man kann sein Leben irgendwie in den Griff kriegen und seine Probleme lösen, indem man sie ordnet und indem man sortiert und indem man so ein bisschen guckt. Und Karin Köhler macht es aber ganz anders. Die sagt, wenn gerade irgendwie es nicht so richtig läuft, wenn du das Gefühl hast, du steckst so ein bisschen fest, wenn du irgendwie unzufrieden bist, wenn es irgendwie nicht richtig rund flutscht, überleg mal, ob du nicht vielleicht ein bisschen mehr spielen willst. Und ich bin so eine Person, ich spiele nicht so richtig gerne. Ich habe schon mit meinen Kindern nicht immer so richtig gerne gespielt. Ich lerne es gerade in so Freundschaftskontexten erst mit jetzt 43, dass es irgendwie ab und zu ganz lustig ist, so Spiele zu spielen.
Was spielst du denn da?
Hitster habe ich jetzt und Wizard habe ich jetzt neu und Knack haben wir. Wir haben viel Knack gespielt in der Hütte am Meer. Knack habe ich auch schon mal kurz gespielt. Lassen wir das. Aber also genau, ansonsten bin ich nicht so diese Spieleperson. Mhm. Und Karin Köhler hat ein Buch gemacht, das Spielen heißt, in der Reihe Hansa Leben, wo viele tolle Bücher zu vielen tollen Themen erschienen sind. Und sie geht in einzelnen Kapiteln, stößt sie uns an, unsere Spielfreude wieder zu entdecken. Und sie macht das einerseits sehr persönlich, indem sie zum Beispiel beschreibt, wie ihr Vater, der sehr krank war, schon sein Sterben vorgespielt hat. Also nicht so vorgespielt hat, sondern er hat so beim Sterben gespielt mit so einer imaginären leuchtenden Wand, die nur er gesehen hat.
Okay.
Und hat da so gespielt schon mal, wie er aufs Spielfeld kommt, was er schaffen muss. Und das ist uns so, das ist Inhärentes in uns. Ja, aber es ist so ganz viel Persönliches. Sie reist nach Indien. Das ist natürlich auch was, wo ganz viel schief geht. Und immer wenn Dinge schief gehen, kann man halt sauer sein oder man kann gucken und sagen, man kann es so als spielerische Herausforderung nehmen, Dinge anders zu machen. Und trotzdem schafft sie es auf so eine ganz große psychologische und wie heißt diese Gehirnforschung?
Neurologisch.
Genau, also irgendwie das so ein bisschen auch uns zu erklären, was in unserem Körper, in unserem Kopf passiert, also auf so einer Neuronenebene sozusagen auch so klar zu machen. Spielen ist nichts, was man so sagen kann, es wäre irgendwie kindisch oder kindlich und dann ist es gut, sondern es ist eigentlich was, wovon wir auch als Gesellschaft alle gewinnen würden, wenn wir alle ein bisschen verspielter wären. Karin Köhler, Spielen bei Hansa Berlin. Kann man auch gut zu Weihnachten verschenken. Vor allem merken die Leute danach erst, dass sie wirklich, also ich habe immer gedacht, ich will gar nicht so viel spielen. Jetzt bin ich überzeugt, ich will ganz viel spielen. Und vorne ist sogar ein Spielbrett drin und es gibt eine Landingpage des Verlags. Da kann man sogar interaktiv mit anderen Leuten spielen. Nur, dass ihr es mal gehört habt. So.
Danke für die Vorstellung, liebe Maria. Danke euch,
dass gerne, ihr lieber Ludwig.
dass ihr zugehört habt, zugeschaut habt, dass ihr dieses Jahr mit uns verbracht habt.
Wir sehen uns wieder am 13. Januar zu Folge 80.
80 dann, uiuiui. Und jetzt wünschen wir euch erstmal viele gute Bücher, die ihr verschenkt zu Weihnachten, die ihr hoffentlich noch bekommt auch zu Weihnachten, dass die Menschen, die euch lieben, euren Literaturgeschmack treffen oder euren Horizont erweitern.
Oder einfach den Gutschein aus der richtigen Buchhandlung besorgen.
Ja, genau. Kauft auf jeden Fall, wenn ihr Bücher kauft, die gerne in der stationären Buchhandlung um die Ecke, nicht bei Online-Händlern, wisst ihr eh schon. Alle, die uns zuhören, wissen das eh schon. Genau, also jetzt auch vielen Dank nochmal an die Stabi, dass wir hier sein dürfen, dass ihr extra das weihnachtliche Licht für uns angeknipst haben.
Die Lieben.
Und wir sehen uns dann ganz frisch und fröhlich am 13. Januar.
Bis dann. Tschüss.
Das war Blauschwärz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns im nächsten Monat.